Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Rausch des Lebens. Einem Podcast, in dem wir uns mit Themen wie Burnout und Sucht beschäftigen, wie man aus diesen unschönen Situationen des Lebens wieder rauskommen kann und wie man glücklich bleiben kann. Mein Name ist Verena Tietze. Ich bin 37 Jahre alt und heute führe ich ein glückliches und erfülltes Leben. Dafür musste ich aber erstmal durch ein Burnout und einen Alkoholentzug. Gemeinsam mit Professor Michael Musalek, Psychiater und Psychotherapeut und Vorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund-Freud-Universität, werden wir Folge für Folge Themen aufbereiten, die mich, aber auch so viele Menschen da draußen beschäftigen. Und wir werden eines feststellen, dass der Rausch des Lebens so viel besser sein kann, wenn er nicht aus Alkohol besteht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Wir beginnen heute einen neuen Zyklus, und zwar den Erfolgszyklus. Und ich freue mich sehr, dass ich mit Herrn Professor Musalek hier sitze. Wie geht es Ihnen denn heute?
Es geht mir gut, denn wir sprechen heute über ein Thema, das ja durchaus positiv besetzt ist. Wir haben ja sehr schwierige Themen auch schon hinter uns. Ich freue mich auf das Erfolgsthema. Und wie geht's Ihnen?
Ja, mir geht's gemischt, weil dieses Thema Erfolg ist für mich ein schwieriges, weil ich immer wieder damit hadere, beziehungsweise mein Erfolgsdruck, den ich immer gespürt habe, der hat mich, glaube ich, schon auch ein bisschen in eben mein Burnout geführt. Aber umso spannender ist dieser Zyklus für mich. Also ich freue mich drauf. Jetzt starten wir gleich mal hinein und ich würde sagen, die Definition von Erfolg ist für diese Folge auch wichtig. Das heißt, Herr Professor, was bedeutet denn Erfolg eigentlich?
Erfolg hängt ganz eng zusammen, auch etymologisch gesehen, mit der Folge oder mit dem, was eben folgt, also welchen Effekt eine Tätigkeit hat. Allerdings ab dem 18. Jahrhundert, und das bedeutet, es ist ein relativ junges Wort, Erfolg. Adelung, ein Germanist, scheint es in die Literatur und in den Sprachgebrauch eingeführt zu haben, wird nur mit positivem Ausgang verbunden. Also es geht nicht nur um irgendeinen Effekt dessen, was ich tue, sondern es geht darum, dass es einen sehr positiven Effekt hat. Und also dieses Wort Erfolg, wie wir es heute verwenden, ist eigentlich ein relativ neues Wort. Vorher hat es wahrscheinlich auch schon erfolgreiche Menschen gegeben, aber sie waren sich dessen nicht so bewusst, weil es gar kein Wort gegeben hat dafür, dass sie es ausdrücken konnte. Das ist ganz spannend, ja, richtig, weil es doch auch zeigt, dass es hier um eine individuelle Größe geht. Es geht also darum, dass ich selbst etwas erreiche, also nicht im Dienste eines Göttlichen zum Beispiel erreiche oder im Dienste einer Gesellschaft erreiche, sondern dass ich selbst erfolgreich bin. Und das bringt natürlich auf der einen Seite sehr positive Gefühle, aber auf der anderen Seite, und deshalb verstehe ich auch Ihre Ambivalenz, natürlich auch einen Erfolgsdruck. Also ich muss quasi oder soll Erfolg haben, oder habe ich das jetzt überinterpretiert bei Ihnen?
Nein, da sind Sie goldrichtig. Also bei mir geht es so weit, dass ich das Gefühl habe, dass ich auf allen Ebenen Erfolg haben muss sogar. Wenn ich nicht erfolgreich bin im Job, ist das ein Problem. Wenn ich nicht erfolgreich bin in meinen Beziehungen, ist das ein Problem. Oder vielleicht auch gar eben nicht erreicht habe, was ich erreichen soll, sprich vielleicht den Ehemann oder die Kinder. Beim Sport finde ich es ein bisschen entspannter, muss ich sagen. Also wenn ich da Erfolg habe bei einem Tennismatch oder was auch immer es ist, dann ist das etwas sehr Schönes. Aber auch da muss ich gestehen, übe ich sehr viel Druck auf mich aus. Ja, also ich muss sagen, dieser Begriff Erfolg löst bei mir nicht nur freudvolle Gefühle aus, sondern eigentlich eben in fast allen Bereichen Druck. Warum ist denn das bei mir so? Ist das etwas Gesellschaftliches oder bin das jetzt nur ich? Oder wieso ist das so?
Also prinzipiell Erfolgsdruck machen wir uns immer nur selbst. Wir projizieren es zwar sehr gern auf die Gesellschaft, dass die Umgebung etwas von uns erwartet und wir damit unter Druck kommen, aber letztendlich natürlich sind es immer wir selbst. Denn ob jetzt jemand etwas von mir erwartet, kann mir ziemlich egal sein oder eben nicht egal sein. Und wenn es mir nicht egal ist, dann setzt es mich unter Druck. Wenn es mir egal ist, dann setzt es mich gar nicht unter Druck. Also mit anderen Worten, Erfolgsdruck ist immer etwas, was wir uns selbst auferlegen. Und das Zweite ist, dass, und das schwingt hier sehr mit bei Ihnen, dass Erfolg quasi etwas Machbares ist. Das heißt, wenn ich keinen Erfolg habe, dann bin ich ein Versager. Und das gilt für manche Bereiche natürlich, also zum Beispiel beim Handwerklichen, wenn Sie jetzt etwas machen und Sie eine bestimmte Zielsetzung haben und Sie haben das dann nicht geschafft, dass dieses Produkt so ausschaut, wie Sie es gern hätten, dann sind Sie nicht erfolgreich. Aber es gibt eine ganze Reihe von Tätigkeiten, wo man Erfolg nicht direkt machen kann, sondern wo man quasi nur indirekt etwas tut, um dann mit Erfolg belohnt zu werden. Nehmen Sie ein Tennismatch her. Sie wollen Erfolg haben, Sie wollen gewinnen. Und wenn Sie Tennis spielen und Sie wollen nur gewinnen und das ist Ihr Hauptfokus, dann kann ich Ihnen sagen, ist die Chance, dass Sie gewinnen, außer der andere ist viel schlechter als Sie, relativ gering. Wenn Sie aber ein gutes Spiel machen wollen, wenn Sie ein schönes Spiel machen wollen, dann stellt sich der Erfolg mehr oder weniger von alleine ein. Und das sehen wir auch bei großen Tennisspielern, wenn die unter den Erfolgsdruck kommen, und wir haben in Österreich ein sehr markantes Beispiel im Moment, wo der Erfolgsdruck extrem groß ist und dann einfach die Leistung nicht gebracht werden kann. Wenn es darum geht, einfach ein schönes Spiel zu machen und einfach Freude daran zu haben, das zu tun, dann stellt sich quasi der Erfolg ein. Und dort, wo wir es ganz besonders deutlich vor Augen geführt haben, ist natürlich Erfolg in Beziehungen zu haben. Denn da können wir nur einen kleinen Teil dazu beitragen, dass eine Beziehung funktioniert, jedenfalls weniger als 50%. Denn selbst wenn zwei Menschen unbedingt es schaffen wollen, miteinander eine schöne Beziehung zu haben, kann es trotzdem noch schief gehen. Mhm. Also es muss weniger als 50% sein für die Einzelperson. Also da kann ich sehr viel dafür tun, werde dann vielleicht belohnt mit Erfolg, aber ich kann ihn nicht machen. Und wir haben aber das Gefühl, wenn jetzt die Beziehung schief geht, dann habe ich etwas falsch gemacht. Also man kann alles richtig machen und es funktioniert trotzdem nicht.
Ja, aber wie komme ich denn dann von dem einen zum anderen? Also wir haben jetzt auch von einem prominenten Beispiel gesprochen, wo der Erfolgsdruck auch von außen kommt, oder?
Nicht unbedingt. Natürlich kommt der Druck von außen, kommt von der Öffentlichkeit, von den Journalisten etc. Ja. Nur die Frage ist immer, nehme ich den Druck oder nehme ich ihn nicht?
Ja. Und wie kann ich das steuern?
Also ich komme dort unter Druck, wo es für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist. Wenn Sie mich unter Druck setzen wollen, dass ich ein Tennis-Match gewinne, muss ich Ihnen sagen, werde ich gar keinen Druck verspüren.
Okay.
Gar keinen. Ja.
Gut zu wissen.
Wenn es darum geht, vielleicht eine ärztliche Tätigkeit oder auch eine psychiatrische Tätigkeit gut und richtig auszuführen, da könnte ich durchaus unter Druck kommen. Also es sind schon immer wir selbst, die uns unter Druck sind. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht dabei ist, wenn das stimmt, und ich fürchte, es stimmt zu einem großen Teil, dann können wir auch was ändern. Dann kann ich nämlich selbst mir auch den Druck nehmen. Im anderen Fall wäre ich ja völlig ausgeliefert. Ihre Eltern setzen Sie unter Druck, dass Sie nun endlich unter die Haube kommen.
Ja.
Und damit wären Sie schon unter Druck. Sie können aber sagen, Hauben sind für mich gar nichts.
Ja.
Offener Kopf, viel schöner, ganz richtig, genau. Und damit ist der Druck auch schon wieder vorbei.
Gut, aber das ist schwierig. Sie sagen das jetzt so einfach. Bei mir ist es so, dass ich jetzt eben jahrelang auch in Therapie schon bin und sich dieser Druck sehr stark geändert hat. Also bei mir war ja der Druck so stark, dass ich in ein Burnout geraten bin zum Beispiel. Also der Erfolgsdruck in der Arbeit. Wenn wir jetzt aber auf dieses private Beispiel zurückkommen, das so ein bisschen ansatzweise auch stimmt bei mir, dass ich den Druck verspüre, ich soll jetzt heiraten oder was auch immer, eine Familie gründen, gibt es Anteile in mir, die sehr wohl leiden darunter? Also, dass ich wirklich den Druck verspüre. Was kann ich denn tun, um mir selbst diesen Druck zu nehmen oder damit ich verstehe, das ist nicht notwendig, damit ich als erfolgreicher Mensch gelte?
Worunter Sie leiden, ist letztlich, dass hier eine Zielsetzung vorhanden ist, die Sie noch nicht erreicht haben. Mhm. Und da gibt es schon einmal dieses wunderbare Wort noch. Nicht? Also Sie würden ja wahrscheinlich sagen, die ich nicht erreicht habe.
Ja.
Genau. Aber durch dieses Wort noch eröffnet sich natürlich ein ganzes Möglichkeitsspektrum. Also wenn man etwas noch nicht erreicht hat, dann ist das ganz etwas anderes, als wenn man es nicht erreicht hat. Weil dieses Nicht-Erreichen heißt so möglicherweise auch nie erreichen. Das schwingt ja dann immer mit, nicht? Werde ich es überhaupt jemals schaffen, den richtigen Mann zu finden oder die richtige Frau zu finden oder etwas Ähnliches. Das ist das eine, worunter man leidet, also dass man hier etwas noch nicht erreicht hat. Auf der anderen Seite, aber worunter man wirklich leidet, ist, dass man sich das, was die anderen von einem verlangen, als Erfolg ansehen, zum eigenen Erfolg macht. Also ab dem Zeitpunkt, wo Sie eine Beziehung nicht als etwas, das man haben kann, erleben, also das man hat oder nicht hat, also ein Habensverhältnis, so hätte es Erich Fromm ausgedrückt, sondern als einen Seinszustand, in den man hineingleiten kann oder eben noch nicht hineingeglitten ist, dann ist das Leiden natürlich ein wesentlich geringeres, weil es geht dann nicht darum, ob Sie eine Beziehung haben oder nicht, sondern ob Sie in einer Beziehung sind, die für Sie eine schöne ist. Und da darf man mit aller Vehemenz sagen, dass eine schöne Beziehung ohne Zweifel das Beste ist, was wir erreichen können, aber es unglaublich viel besser ist, keine Beziehung zu haben als eine Problembeziehung. Also Problembeziehungen, die zerfressen uns im wahrsten Sinn des Wortes. Also die sind wirklich massiv psychisch belastend, auch bis hin zu depressiven Zuständen, zu Angstzuständen, also weil es einfach Dauerbelastungen sind. Also keine Beziehung zu haben oder nicht in einer Beziehung zu sein, eigentlich richtiger ausgedrückt, ist unglaublich viel besser als eine Problembeziehung zu haben. Und so gesehen könnten Sie sagen, ich bin hoch erfolgreich, denn Problembeziehung, das habe ich nicht.
Gott sei Dank. Das gehe ich nicht ein. Genau. Spannend, dass Sie das sagen, weil das fällt mir schon auf auch, dass es viele Beziehungen gibt, die dann ja, wirken sehr problematisch, aber Paare bleiben zusammen. Ich weiß nicht, wegen der Kinder oder weil sie eben in dieser Beziehung sind. Und da ist jetzt meine Frage, ob sie vielleicht auch zusammenbleiben, aufgrund dessen, dass es nach außen eben erfolgreich wirkt.
Nichtsdestotrotz gibt es natürlich diesen Druck von außen, dass man trotzdem eine Beziehung hat, auch wenn sie vielleicht nur schön scheint. Wie haben Sie das erlebt?
Also ich erkenne das erst jetzt, aber meine gesamten 20er hindurch war ich auf einer bewussten Ebene hinter einem reichen Mann her. Also ich habe quasi gedacht, was ich erfüllen muss, ist, dass ich einen reichen Mann heirate und eben vielleicht Gartenzaun und Kinder und so weiter das alles auslebe. Und ich glaube jetzt, dass unterbewusst ich eigentlich dagegen rebelliert habe, dass ich quasi einen Mann finde, der meiner Mutter gefällt oder meiner Schwester oder eben dieser Gesellschaft, in der ich mich bewegt habe und daran ja eigentlich in meinem Empfinden gescheitert bin, ja, dass ich den nicht gefunden habe. Zum Beispiel einen Anwalt, dass ich einen Anwalt heirate oder einen Arzt heirate und dann dieses Leben führe, das auch meine Eltern mir vorgelebt haben oder eben meine Freunde, Freundinnen und so weiter. Und ich weiß auch, dass ich zum Beispiel in einer Beziehung sehr lange geblieben bin. Dieser junge Mann, der war zwar erfolgreich, also erfolgreich im Sinne von, dass er einen guten Job hatte und ein gutes Studium, aber der hat unglaublich viel getrunken. Also wir haben gemeinsam unglaublich viel Alkohol getrunken und ich glaube, dass meine Alkoholsucht dadurch noch befeuert wurde. Also ich gebe niemandem die Schuld, weil das ist immerhin meine Entscheidung gewesen, viel zu trinken, aber wir haben uns gegenseitig nicht gut getan. Und erst jetzt, nach dem Burnout, nach diesem Alkoholentzug und nach dieser ganzen Reise, versuche ich eben zu erkennen, die Beziehungen, die ich mit Männern habe, sind das wirklich welche, die ich führen will, weil es mich glücklich macht? Oder schwingt da quasi meine Mama mit? Oder schwingt da quasi die Gesellschaft mit, die ich befriedigen möchte? Verstehen Sie, was ich meine? Also es hat sich so verändert, mein Blick auf, wie ich Beziehungen führen möchte und kann.
Mir fällt sehr auf, wenn Sie darüber sprechen, dass Sie in der Vergangenheit darüber gesprochen haben, einen Mann zu haben, eine Beziehung zu haben, eine Familie zu haben und so weiter. Und jetzt aber es darum geht, dass Sie eine Beziehung führen wollen. Also da kommen wir wieder von diesem Habensverhältnis zu einem Seinsverhältnis. Und da stellt sich für mich schon die Frage, was verstehen Sie unter einen richtigen Ehemann zu haben? Also reicht, das habe ich schon mitgehört, aber was hat man dann oder was hätten Sie da gerne?
Übrigens nicht mehr, gell? Nein, also wirklich ernsthaft, früher gab es wirklich so strenge Regeln bei mir im Sinne von, der muss mich ausführen, der muss ein Gentleman sein. Ich meine, das finde ich immer noch gut auch heute, aber eben der muss für mich sorgen oder auch der muss mich retten in irgendeiner Form. Also das war so tatsächlich wie aus dem Disney-Film oder wie aus den Hollywood-Filmen ein Bild, das ich jetzt nicht mehr als echt empfinde, aber damals wirklich so gelebt habe oder damals wirklich gedacht habe, so muss das sein. Und dann hat es meinen großen Crash gebraucht, damit es mir die Augen öffnet, dass das so nicht funktioniert und dass auch keiner mich rettet, sondern dass ich diese Leere, die ich ja empfunden habe und die ich auch mit versucht habe, mit Alkohol zu füllen, dass es darum geht, die selbst zu füllen. Also im Sinne von Selbstwirksamkeit oder Selbstliebe versuchen aufzubauen. Und was ich mir jetzt wünsche, ist Augenhöhe und Wertschätzung und gesehen werden und den anderen aber auch sehen. Da hat sich ganz viel verändert und da ändert sich auch noch viel. Habe ich damit jetzt die Frage beantwortet?
Ja, Sie sprechen etwas sehr Wesentliches an hier. Die allermeisten Menschen sehen eine Beziehung oder eine Ehe oder wie immer, oder Familie, wie auch immer, als einen Gegenstand. Einen Gegenstand, den man irgendwann einmal erwirbt, oder der einem zufällt oder wie auch immer. Aber jedenfalls etwas relativ Statisches, das ist dann so, wie es ist. Man hat dann eine Familie, man hat einen Ehemann, man hat Kinder, genau. Man hat ein Eigenheim und. Und der große Shift, den Sie erlebt haben, nicht zuletzt wahrscheinlich auch durch Ihre therapeutische Arbeit, die Sie hier vollzogen haben, ist, dass Sie Beziehung heute als etwas Prozesshaftes sehen, als ein Geschehen sehen, in das sie involviert sind, dass sie bis zu einem gewissen Grad mitsteuern können, dass sie aber bis zu einem gewissen Grad nicht mitsteuern können, wo sie auch ausgeliefert sind. Und da bin ich bei einem wesentlichen Punkt. Wie sehr schaffen sie es, sich auszuliefern in einer Beziehung? Denn das ist ja eine der schwierigen Dinge. Aber ohne dieses sich hingeben in die Beziehung, das heißt nicht, dass man jetzt alles tut, was der Partner sagt, das meine ich damit nicht, aber einfach sich auch wirklich einzulassen, im wahrsten Sinn des Wortes.
Schwierig. Das ist ganz schwierig noch. Also, wenn Sie das ansprechen, kommt so meine Kontrolllust hervor. Also, dass ich gerne Dinge kontrollieren möchte, immer noch, dass ich die Kontrolle haben möchte. Und was ich da befürchte, ist, dass dahinter noch eine gewisse Angst steckt. Also, dass ich gerne Situationen kontrolliere. Passt vielleicht auch eben ganz gut zu diesem Erfolg haben wollen, weil ich möchte ja meinen Erfolg auch kontrollieren, jetzt nicht nur in Beziehungen, sondern auch im Job oder in meiner neuen Karriere, wo ich auch ein bisschen ausgeliefert bin, weil man kann ja nicht alles steuern. Und da befinde ich mich auf einem Weg. Also, ich gehe ja jetzt derzeit immer wieder neue Beziehungen ein oder bewege mich da langsam hin in diese Richtung und versuche, mich etwas hinzugeben. Und ich merke, dass die Angst und die Kontrolle immer wieder noch mir dazwischen funken. Ist das vielleicht auch etwas, was den Erfolgsbegriff schwierig macht, wenn man eben das so kontrollieren möchte wie ich? Da fällt mir jetzt noch das Wort Perfektionismus nämlich auch ein. Das habe ich ja, glaube ich, auch. Zu einem gewissen Grad.
Also Angst, sofern sie nicht eine Massivangst ist, ist schon etwas, was auch zu Beziehungen dazugehört. Denn ohne Zweifel wird man, wenn man sich öffnet, wenn man sich hingibt, wird man verletzlicher. Und da braucht es auch gewisse Sicherheitszonen und daher braucht es auch eine gewisse Kontrolle. Also wenn ich hier sage, Kontrolle ist per se schlecht, dann kann ich das so nicht stehen lassen, denn eine gewisse Kontrolle brauchen wir, aber wir können nicht alles kontrollieren und da sind wir auch beim Erfolg. Dieser Erfolg in der Beziehung kann sich nur einstellen, den kann ich nicht machen.
Ja.
Ich kann ihn nicht modellieren oder ich kontrolliere alles so und schaffe alles richtig und dann wird es eine gute Beziehung sein, sondern ich kann mich schrittweise auf etwas einlassen mit gewissen roten Linien, die man auch dem anderen mitteilen muss und sagt, das ist meine Tabuzone, die wird am Anfang sehr, sehr groß sein und die wird mit zunehmender Beziehung immer kleiner werden, weil man immer mehr Vertrauen auch aufbringen kann. Aber es ist keine Frage, dass es immer ein Wechselspiel ist zwischen Verletzbarkeit und Öffnung. Wenn ich mit einer Ritterrüstung durch die Gegend gehe, dann kann mir nichts passieren. Aber ich erlebe halt auch, zumindest auf der Haut, nicht sehr viel, außer die eigene Rüstung. Und sobald ich mich aber öffne, werde ich automatisch verletzlicher. Und dieses Wechselspiel ist etwas ganz Wesentliches im Beziehungsaufbau. Und da sind wir ganz weit entfernt von dem, eine Beziehung haben oder nicht haben oder erfolgreich sein, mit Männern oder mit Frauen erfolgreich sein, sondern da geht es um ganz andere Prozesse, wo man dann als Geschenk quasi den Erfolg miterleben darf, wenn dann eine solche Beziehung wirklich schön ist und man miteinander gemeinsam abhebt und schwebt. Mhm.
Gut, dazu habe ich jetzt noch eine Frage. Mir kommt es nämlich so vor, dass, also ich habe eben diesen Alkoholentzug gemacht und dann die ersten 2 Jahre, würde ich sagen, war ich überhaupt wie eine Eremitin, also so ganz abgeschottet, weil sie die Ritterrüstung angesprochen haben. Und jetzt sind es 3,5 Jahre und ich würde sagen, seit einem Jahr wage ich mich da ein bisschen heraus und bin aber wieder mal sehr ungeduldig mit mir. Also ich bin dann wiederum streng zu mir, weil ich nicht so schnell große Erfolge, da sind wir schon wieder bei den Erfolgen, große Sprünge mache, sondern ich mich manchmal fühle, wie als wäre ich 18 oder 16. Also auch, sagen wir jetzt, auch in Beziehungen. Aber ich fühle mich sehr verletzlich durch diese neue, nüchterne Verena, die da hervorkommt seit dem Entzug, die nichts mehr zu tun hat mit den 10 Jahren davor, wo ich eine wilde Party-Verena war, sehr viel getrunken habe, mir Mut angetrunken habe und sehr viel mit Alkohol einfach gelöst habe jetzt in meiner Welt. Und jetzt bin ich diese verletzliche und junge, ich fühle mich wie so eine junge Verena, die ein neues Leben aufbaut. Das ist ja dann wieder nicht günstig, wenn ich mir denke, die Ritterrüstung muss sofort ganz fallen. Oder ist das nicht auch etwas, was dann stückweise passieren darf? Und naja, und dann denke ich mir, warum habe ich nicht jetzt schneller Erfolg? Im Sinne von, ich müsste jetzt eigentlich sofort in einer festen Beziehung sein, weil ich bin ja jetzt nüchtern. Und wie so schön mein Außen dann immer wieder mal sagt, Verena, du bist doch jetzt fesch, warum bist du noch nicht vergeben? Und was mir auch wiederum Druck machen.
Ja. Sie sprechen ja 2 Dinge an. Das eine ist die Entweder-Oder-Beziehung, also die sich ja, so wie wir uns kennengelernt haben, durch ihr Leben zieht. Ne? Also entweder sie sind so oder sie sind so. Und wir leben einfach nicht. Wir leben nicht in einer Entweder-Oder-Welt, also wo es Gegensätze gibt. Also es gibt die erwachsene, reife Verena, der nichts passieren kann. Und dann gibt es die junge, unerfahrene, die völlig verletzlich irgendwo durch die Gegend taumelt. Diese Gegensätze gibt es letztlich nicht, sondern wir leben in einer Welt des sowohl als auch oder des sowohl wie auch. Das heißt, in einer Welt der Continua. Und wenn wir jetzt bei der Ritterrüstung bleiben, es geht also nicht darum, die Alternative zur Ritterrüstung ist nicht die Nacktheit, sondern da gibt es viele Zwischenstufen, wo man sich schützen kann. Und noch schöner, es ist auch etwas Prozesshaftes. Es gibt möglicherweise Situationen, wo es ganz gut ist, sich eine Ritterrüstung anzuziehen, obwohl man da und dort schon einmal nackt gewesen ist, aber dann gibt es gefährlichere Situationen, wo man sich die einfach wieder anzieht oder zumindest eine, wo man sich dem Sonnenlicht nicht so massiv aussetzt, dass man gleich Blasen auf der Haut bekommt. Ne? Denn auch etwas Wunderschönes kann natürlich dazu führen, dass es sehr schmerzhaft wird, also um bei diesen Bildern zu bleiben. Das heißt, wir leben nicht in einer Welt, entweder nackt oder Ritterrüstung und völlig zugemacht, sondern ich habe hier all diese Möglichkeiten. Und hier virtuos damit umzugehen, das ist eigentlich die Kunst der Beziehung. Und daran sieht man schon, das ist nicht etwas, was einfach jetzt machbar ist. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist der Begriff jung. Und das finde ich ganz, ganz faszinierend, denn offensichtlich Leichtigkeit, jung, Unerfahrenheit ist für Sie so eine Blase, die zusammengehört. Und dann gibt es Erwachsen, nicht unerfahren sein und schon älter sein und dementsprechend auch nicht mehr so viel falsch machen. Da ich ja etwas älter bin, man kann durchaus auch noch jung bleiben, wenn man älter ist, oder zeitweise zumindest jung sein, um sich genau auf das einzulassen. Also es geht auch um dieses spielerische Moment. Und da bin ich bei einem sehr wesentlichen Punkt. Es geht einfach nicht darum zu gewinnen. Gewinnen würde bedeuten, den richtigen Mann zu haben, sondern ein schönes, gutes, feines Spiel zu spielen. Und wenn man dann auch noch gewinnt, dann ist es eine wunderbare Draufgabe. Der große Vorteil ist, auch wenn man nicht gewinnt, hat man ein schönes Spiel gespielt. Mhm. Und im anderen Fall hat man quasi davon nichts. Also Spiel jetzt nicht im Sinne des mit einem anderen Menschen Spielen, sondern im wahrsten Sinn des Wortes. Ne? Also Marcel Duchamp, ein Maler, der von mir ganz besonders, ein Künstler, der ganz besonders geschätzt wird, hat den Satz gesagt, Ernst im Unernst, Unernst im Ernst. Darum geht es nicht. Also wenn man ein Spiel spielt und man nimmt es nicht ernst, dann ist es tot, dieses Spiel. Denken Sie an ein Kartenspiel. Ja, ne? Das spielt und einer nimmt es überhaupt nicht ernst, damit ist das ganze Spiel zerstört. Mhm. Aber umgekehrt, wenn da ein Kartenspieler ist, der es überernst nimmt und sich überall aufregt, warum er diese Karte nicht ausgespielt hat und eigentlich hätte man die ausspielen müssen und so weiter, der zerstört auch das Spiel. Mhm. Also es braucht genau dieses Wechselspiel und das ist Beziehung.
Und ist das eigentlich im Beruflichen auch so? Also wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende dieser Folge. Also im Beruf ist es ja so, dass man auch besonders erfolgreich sein möchte. Jetzt meine Frage auch zu diesem Kartenspiel. Habe ich es dann eventuell zu ernst genommen und bin deshalb ins Burnout gegangen? Könnte man das so übersetzen?
Wie haben Sie es erlebt? Haben Sie sich wirklich spielerisch so erlebt und gesagt, eigentlich geht es nicht darum, ob ich jetzt hinten nach der Gewinner bin oder nicht, sondern es geht einfach darum, dass ich einfach erfreut habe an dem, was ich unter Tag mache. Und das gilt ja nicht nur für die Beziehung, aber vielleicht können wir beim nächsten Mal uns dann mehr noch auf den Beruf fokussieren. Aber es ist das gleiche Grundprinzip.
Ja, und wenn man das zu ernst nimmt, der Druck zu hoch ist, dann wird dieser Erfolgsbegriff madig gemacht oder dann ist dieser Erfolgsbegriff nicht mehr so positiv besetzt, wie er sein könnte.
Man hat vor allem von dem Weg dorthin nichts mehr. Mhm. Das ist, Sie haben vom Kartenspiel gar nichts, außer dass Sie gewonnen haben oder nicht gewonnen haben. Im anderen Fall haben Sie einfach einen wunderschönen Abend verbracht und wenn Sie das jetzt umlegen auf die Arbeitssituation, haben Sie einen wunderschönen Arbeitstag gehabt, der vielleicht gekrönt ist mit einem Erfolg, möglicherweise auch nicht. Aber wie haben Sie das erlebt? Ist es Ihnen um den Sieg gegangen oder darum, dass Sie einfach einen schönen Tag verbringen, der möglicherweise auch von Erfolg gekrönt sein kann?
Na, also weder noch. Ich habe in voller Angst gelebt im Sinne von, hoffentlich kriege ich nicht eine auf den Deckel. Das war so meine...
Hoffentlich verliere ich nicht. Das ist die schlechteste Variante.
Aha, genau. Die hatte ich. Genau. Also im Sinne von, um Gottes Willen, ich könnte jetzt jederzeit verlieren und dann passiert ein Riesenunglück.
Das macht den entscheidenden Druck. Nicht?
Ja.
Und wenn wir jetzt wieder zum Tennisspielen zurückkommen, das ist es nicht, wenn ich da hinausgehe und sage, hoffentlich verliere ich nicht wieder. Dann ist es mehr oder weniger schon gelaufen.
Ja, Wahnsinn, super spannend. Na, ich bin froh, dass wir noch ein paar Folgen haben zum Thema Erfolg, weil ich habe noch viele Fragen.
Ich freue mich auch
drauf. Da können wir noch ein bisschen plaudern. Aber vielen, vielen Dank, Herr Musalek, für Ihre schönen Antworten.
Sehr, sehr gerne.
Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge.
Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta Gretschische-Bester.